möchte gerne einen Text lesen aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 6. 2. Mose 19, 1 bis 6. Da heißt es, im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den Söhnen Israel reden sollst. Das ist ein Text, der eine ganz zentrale Situation im Leben des Volkes Israel markiert. Gehört zu den wichtigsten Texten in der Geschichte Israels. Es handelt sich hier um die Einleitung, mit Kapitel 19 beginnt die Einleitung zu dem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Es ist eine Bundesgeschichte. Es geht hier um den Bund. Wir haben schon im ersten Buch Mose, Kapitel 12, wird von einem Bund mit Gottes mit Israel geredet. Das ist die erste Stufe, wie das Fundament. Und jetzt an dieser Stelle, hier am Berge Sinai, versammelt Gott sein Volk. Jetzt ist es ja ein Volk, nicht nur eine Einzelperson wie den Abraham oder Familie. Hier ist es jetzt ein ganzes Volk und Gott schließt hier einen Bund mit dem Volk. Das erste Mal, wo es von einem Bund die Rede ist, den Gott mit dem ganzen Volk Israel schließt, baut natürlich auch auf den Bund mit Abraham. Und deswegen, das ist der Beginn und dann setzt sich das fort in Kapitel 20 und dann in die weiteren Kapiteln, wo es um diese Bundesgeschichte geht. Und dann Kapitel 20 hören wir dann von den 10 Geboten und die ganzen weiteren Kapitel, die darüber berichten. Ich möchte so es einleiten. Alles, was Gott an Israel tut und mit Israel tut, das tut er nicht nur mit dem Volk Israel, sondern hat immer eine Auswirkung auf die ganzen Nationen. Ganz besonders hat es eine Auswirkung auf die Christen, also auf diejenigen, die durch Jesus Christus aus den Nationen in den Bund Gottes mit Israel eingepfropft worden sind. Also diejenigen aus den Nationen, die zu Jesus gehören und damit in diesen edlen Ölbaum Israels eingepfropft werden sind, haben Anteil an dem, was Gott zum Volke Israel sagt, was er mit dem Volke Israel tut. Wir können damit hinein. Deswegen, wenn wir jetzt diese Verse lesen und ein bisschen darüber nachdenken, was sie bedeuten, jetzt zunächst einmal für das Volk Israel, müssen wir immer mithören, wir sind auch gemeint. Ich werde das dann am Ende der Predigt noch ein bisschen deutlicher aussprechen. Also so dürfen wir das auch immer wieder hören, dass das, was hier Gott zu Israel spricht, eigentlich auch ein Wort ist an den Leib Christi, also an diejenigen, die aus den Nationen durch Jesus in diesen Bund, von dem hier die Rede ist, auch hineingenommen worden sind. Also es geht hier um einen Bund. Und an dieser Geschichte, nicht nur in diesen Versen, sondern insgesamt, können wir sehen, was Bund eigentlich meint. Das Alte Testament, wie Gott mit Israel umgeht und den Bund schließt, das ist immer ein Bild, eine Vorausschau auf das, eine Vorschattung dessen, was Gott auch mit uns als Nationen vorhat. Und wir können sehen, was eigentlich Bund ist. Nun zunächst einmal, es ist hier deutlich, es gibt immer nur oft wenige Verse, die etwas darüber sagen, aber diese Verse hier sind ganz entscheidend. Sie sagen zunächst einmal Folgendes, wenn Gott einen Bund schließt, dann gibt es dafür immer Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen, und das ist das Wichtige jetzt am Anfang, schafft Gott selber. Das ist sehr wichtig. Er initiiert einen Bund. Er fängt einen Bund an. Es ist einseitig von ihm ausgehend. Er bietet den Bund an. Nicht Menschen bitten ihn, schließ doch einen Bund mit uns, sondern umgekehrt. Das ist sehr wichtig. Und das bedeutet nun, wie es auch hier zu sehen ist, gehen wir auf Vers 4 mal gleich über. Dann sieht man das dort gleich am besten, wo Mose hinaufsteigt auf den Berg und dann Gott mit ihm redet. So sollst du zum Hause Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Und jetzt beginnt's. Der Bund, den Gott mit dem Volke Israel schließen will, beginnt damit, dass er zuerst etwas für Israel getan hat. Das ist grundsätzlich. Gott schließt einen Bund mit Israel, mit uns, nachdem er etwas für uns getan hat. Also der Bund, den Gott schließt, basiert auf mächtigen Gottestaten, die zuerst geschehen und daraufhin bietet er uns den Bund an. Und darum beginnt hier Gott auch, indem er sagt, ihr habt gesehen, was ich getan habe. Ihr habt erlebt, ihr habt erfahren, das sind unumstößliche Tatsachen, die niemand wegleugnen kann. Das sind nicht Einbildungen, das sind nicht Erlebnisse innerer Art, das sind nicht Visionen oder Träume oder Empfindungen, sondern das sind Tatsachen. Gott hat etwas getan und auf diesem Fundament seiner Taten gründet er, basiert er den Bund und bietet diesen Bund nun auch dem Volke Israel. Hier heißt es eben, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Das heißt, wie ich euch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt habe. Ihr habt das gesehen, ihr habt das erlebt. Durch Zeichen, durch Wunder, durch meine mächtige Hand habe ich euch sozusagen gegen den Willen des Pharao aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und nicht nur das, ich habe euch nicht nur herausgeführt, sondern ich habe euch auch durch die Wüste geführt. Und ich habe euch durch Zeichen und Wunder geführt. Sie haben erlebt, wie Manna gekommen ist vom Himmel. Sie haben erlebt, wie in der Trockenheit der Wüste sozusagen Wasser aus dem Felsen kam. Sie haben erlebt, Gott hat etwas getan für sie, um ihnen zu zeigen, wie er zu dem Volk steht. Und er verwendet hier sogar ein schönes Bild, indem er sagt, ich habe euch, ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlerflügen getragen habe. Das ist ein wunderbares Bild. Wir kennen dieses Bild auch aus anderen Zusammenhängen. Ein beliebtes Bild im Alten Testament, wo sozusagen Gott als der Adler bezeichnet wird, der sich um seine Jungen kümmert. Der schützend über den Jungen wacht und nicht nur wacht, sondern sie auch manchmal auf den Flügeln, auf seinen eigenen Flügeln trägt, weil sie noch nicht fähig sind, selber zu fliegen, bis sie dann selber fliegen können und dem Vater, also dem Adler, nachfolgen können. Dieses Bild ist ein wunderbares Bild, wie Gott gesagt, schaut einmal, ich habe an euch etwas getan, ich habe euch aufs Adlerflügeln getragen. Gott hat etwas getan. Und das gilt auch für den neuen Bund, den Jesus geschlossen hat mit Israel und in dem wir auch hineingehören. Er hat zuerst etwas getan, indem er Mensch geworden ist und in Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist die Grundlage, Der nächste Level dieses Bundes, hier ist der erste, das ist der zweite sozusagen, wo er etwas getan hat für uns. Und aufgrund dessen, was er getan hat, bietet er seinen Bund an. Er ist immer der Initiator. Er baut immer zuerst die Grundlage. Er verlangt nicht von uns eine Grundlage und sagt, ihr müsst in einer gewissen Weise so und so sein, dann seid ihr würdig, dass ich euch einen Bund anbiete. Das ist genau umgekehrt. So ist Gott. Das ist eine Offenbarung über das Wesen Gottes. Und es ist hier sehr schön geschrieben, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir fällt auch manches erst auf, wenn ich über einen Text nachdenke. Zum Beispiel hier, es heißt nämlich hier, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlerflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Das ist mir richtig aufgefallen. Er hat nicht gesagt, und euch hierher, also zum Sinai, gebracht habe, an diesen Ort, sondern zu mir. Und das sagt etwas. Natürlich hat er gemeint, das ist der Ort hier, ja? An diesen Ort hier am Sinai habe ich euch gebracht. Aber Gott sagt hier viel mehr dem Volk Israel. Ich habe alles getan für euch. Das und das und das. Und ihr habt es gesehen, ihr habt es erlebt. Und aufgrund dessen, was ich für euch getan habe, wollte ich euch Geschmack machen dafür, dass ihr zu mir kommt, in ein Nahverhältnis zu mir. Und dieser Ort, an dem sie jetzt sich befinden, am Berg Sinai, ist zu verstehen, nicht nur als ein zufälliger Ort, sondern ein Ort, wo Gott ihnen noch einmal in einer ganz neuen Weise begegnen möchte. Wo er sie in ein Nahverhältnis hineinnehmen möchte. Er hat sie zu ihm gebracht, damit er jetzt hier, wo sie ihm ganz nahe gekommen sind, einen Bund schließen kann. Jetzt, nachdem er das und das getan hat und sie zu sich, an sich gezogen hat, das heißt es, ja, ich habe euch an mich gezogen, dadurch, dass ich euch gezeigt habe, wer ich bin. Jetzt, auf dieser Grundlage, dass ihr jetzt zu mir gekommen seid, schließe ich einen Bund mit euch. Das ist sozusagen die Grundlage, um die es eigentlich hier geht. Ihr Lieben, das ist wunderbar. Der Bund, den Gott schließt, das ist nicht ein Vertragswerk, wie man sozusagen irgendeinen Vertrag zwischen zwei Vertragspartnern schließt, wo zwei Vertragspartner einen Bund miteinander schließen und dann ein Regelwerk aufstellen, wo nun beide Partner dazu verpflichtet werden, diese Regeln einzuhalten oder wenn sie es nicht einhalten, dann halt irgendwelche Konsequenzen davon zu treffen sind. Bei einem normalen Vertrag, Bund sozusagen, da stehen die Regeln im Mittelpunkt. Da müssen die Vertragspartner gar nicht in einer Beziehung zueinander stehen. Hauptsache, man hält die Regeln ein. Der Bund, den Gott schließt, ist völlig anders. Ihr Lieben, der Bund, den Gott mit Israel schließt, ist ein Hineinnehmen in eine Beziehung. Das ist Bund. Das ist Vertrag. Nicht Regelwerk. Also in dem Bund, auch wenn nachher viele Regeln kommen, Kapitel 20, die 10 Gebote und alles andere, dann ist das nicht die Hauptsache. Das gehört dazu, aber hat einen anderen Charakter. Warum? Weil Gott den Bund in der Weise schließt, dass er sagt, ich hole euch heraus aus den Nationen und ich nehme euch in ein besonderes Nahverhältnis zu mir. Das heißt Bund. Heißt auch für uns. Ich nehme euch heraus aus der Menschenmasse. Wenn ihr an Jesus glaubt, das hat mit Jesus zu tun, komme ich dann noch drauf. Und nehme euch hinein in ein ganz, ganz inniges Bundesverhältnis. Also diese Art von Bund ist am ehesten zu vergleichen mit einem Ehebund, ja? Bei einem Ehebund geht es auch nicht um Regeln, sondern um Beziehung. Das ist wichtig. Natürlich wird man einander in einer Ehe aufeinander hören. Das gehört zur Ehe, zu einer Liebesbeziehung dazu. Aber das Entscheidende ist, die Beziehung der Liebe zueinander. Und so ist es auch dem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Er hat sie an sein Herz gezogen. Er hat sie herausgenommen. Er hat sie hineingeführt in ein Nahverhältnis. Und jetzt in diesem Nahverhältnis möchte er sozusagen mit ihnen handeln. Und deswegen steht sozusagen nicht die Regel im Vordergrund, sondern die Beziehung. Und das hat natürlich sofort Auswirkungen nun für diese Art der Beziehung und für die Anforderungen, für die Gebote, für die Weisungen, die Gott nun innerhalb des Bundes gibt. Denn in Kapitel 20, wie ich euch gesagt habe, da werden dann gleich die einzelnen Gebote genannt, die zu diesem Bund gehören. Aber Gott leitet das zunächst einmal ein, dass er sagt, ich hole euch zu mir, ich bringe euch in ein Nahverhältnis zu mir, ich zeige euch, wie ich es meine mit euch, indem ich das und das für euch getan habe. Und jetzt innerhalb dieses Bundes, indem ihr erkannt habt, erlebt habt, gesehen habt, wer ich bin und wie ich zu euch stehe, jetzt in diesem Rahmen spreche ich dieses oder jenes aus. Und ihr Lieben, damit sind alle Anforderungen, alle Gebote, alles, was Gott sozusagen fordert nun von dem Volke Israel, sind ein Ausdruck des Charakters des Wesens Gottes. Der Vertragspartner, der Gott ist, zeigt sich in seinen Weisungen, und zwar in der Weise, dass seine Weisungen auch zum Ausdruck bringen, wer er ist, wie gut er es meint, zum Besten derer, die mit ihm einen Vertrag geschlossen haben. Er zeigt sich, wer er ist, damit das Volk weiß, er meint es gut mit uns, wenn er das und das und das und das zu uns sagt. Noch etwas. Im Zusammenhang mit dem Bund. Dieser Bund, der in der Bibel beschrieben wird, ist ein ungleicher Bund. Das ist sehr wichtig. Es ist ein Bund zwischen einem unglaublich mächtigeren mit einem ganz geringen. Ja, das sind nicht zwei gleiche Vertragspartner. Das ist ein mächtiger, der mit einem Nichtmächtigen oder Geringen oder wie man es auch bezeichnen will, einen Bund schließt. Und das bedeutet, wenn Gott sich als Bündnispartner, der große, mächtige, starke Gott, sich dem Volke zuwendet, dann ist es eine, wie soll ich sagen, eine gnädige Herablassung und Zuwendung zu diesem Volk. Bund ist Gnade. Gott gewährt den Bund. In diesem Bund sind diejenigen, die seine Vertragspartner sind, die Gewinner. In jedem Fall die Gewinner. Also in dem Sinne auch ungleich, dass es von Gott ausgeht und dass er an denen, die in seinen Bund hineinnimmt, dass er ihnen Anteil gibt an seiner ganzen Fülle. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe darüber auch vor kurzem gepredigt, über diese Fülle Gottes, die in dem Vater liegt, die in dem König liegt, die in Gott lebt. Und der Bund ist ein Ausdruck dafür. Wer hineingenommen wird in diesen Bund, dem gewährt Gott die Fülle dessen, was ihm gehört. Das ist Bund. Das will Gott dem Volk schmackhaft machen. Dann werden auch die Gebote, die vielleicht manchmal hart sind für die Menschen, weil sie Sünder sind und sie das nicht gerne wollen, bekommen einen völlig anderen Charakter. Versteht ihr? Es ist ein Unterschied, ob ein anonymer Gesetzgeber von mir das oder jenes verlangt und ich ächze und stöhne darunter, aber es ist eben ein Gebot, ein anonymes Gebot, das mich sozusagen nicht in einem Nahverhältnis zu dem Gesetzgeber bringt. Überhaupt, er hat mit dem Gesetzgeber, mit meiner Beziehung zu ihm gar nichts zu tun. Aber hier ist es anders. Gott will's zuerst einmal zeigen, schaut einmal, ihr Lieben, ich bin so und so und so zu euch. Das ist mein Herz. Aus Liebe zu euch, weil ihr mir so wichtig seid, nehme ich euch in diesen Bund und sage euch, dass ihr dieses oder jenes tun sollt. Zu eurem Besten. Nur zu eurem Benefit, zu eurem Besten. Und dann umgekehrt, wenn der Bündnispartner das versteht, dann wird er unter den Geboten Gottes nichts mehr ächzen und stöhnen, sondern dann wird er sie als Liebesanweisungen verstehen. Und weil er durch den Bund auch in dieses Liebesverhältnis mit Gott hineingetreten ist, aus Liebe zu ihm diese Gebote erfüllen. Dann wird es geradezu aus diesem Bundesverhältnis heraus fließen, der Gehorsam diesen Geboten gegenüber und nicht ein schweres Joch sein. Israel hat das missverstanden, viele Jahrhunderte hindurch. Die Gesetze und Gebote wie eine schwere Last, die man nicht tragen kann. Und hat gemeint, wir müssen diese Last tragen, sonst würde Gott uns böse sein und würde uns nicht annehmen. Das ist ein Missverständnis gewesen, das ja Paulus dann im Neuen Testament sehr deutlich sozusagen entschlüsselt und deutlich macht. Das ist ein Missverständnis. Die Gebote Gottes sind gedacht als Liebesanweisungen. Und dazu gedacht, wenn du mein Partner, du Mensch, es erfüllst oder mich liebst, dann wirst du diese Dinge tun, aus Liebe zu mir. Ihr Lieben, schon im 20. Kapitel, hier in 2. Mose 20, wird das sehr schön deutlich. Da sind die 10 Gebote Gottes aufgeschrieben. Und ihr kennt die 10 Gebote. Und ihr wisst auch, wie sie beginnen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das Bundesverhältnis. Das erste Gebot beginnt damit, dass Gott sagt, wir gehören zusammen. Du sollst keine anderen Bündnisse eingehen mit irgendeinem anderen Gott, sondern nur mit mir. Und dann beginnt die Reihenfolge der Gebote, indem in unseren Übersetzungen, ich habe es nicht nachgeprüft, ob es in allen so ist, aber ich glaube in den meisten, heißt es dann immer, und nun, du sollst den Feiertag heilen, du sollst nicht stehlen, du sollst das und das und du sollst und so weiter. Und wenn man dieses Wort, das hier verwendet wird, anschaut, dann sieht man, dass dieses Wort eigentlich nicht heißt, du sollst, sondern du wirst. Sagt einmal diese Gebote in eurem Herzen und in dieser Version. Wenn Gott mein Herr ist, dann werde ich nicht stehlen. Nicht, dann sollst du nicht stehlen. Sondern dann werde ich, weil ich in einem Bund mit ihm stehe, aus Liebe zu ihm nicht stehlen. Ich werde doch diesem Gott, der alles für mich getan hat, nicht das antun, dass ich stehle. Das ist eine ganz andere Haltung, versteht ihr? Als, oh, jetzt kommen lauter Gebote auf mich und jetzt trage ich ein schweres Joch. Wenn du Christ bist, dann darfst du das nicht tun, das und nicht und das und nicht und das musst du tun. Das ist komplett die Umdrehung dessen, was gemeint ist. Wenn Gott dein Herr ist, erstes Gebot, und dein König ist und dein Vater ist, dann wirst du nicht stehlen. Denn wenn du stiehlst, dann zeigst du damit, dass du Gott nicht wirklich liebst. Das ist eine völlig andere Kategorie. Dann wirst du nicht die Ehe brechen. Dann wirst du nicht falsch Zeugnis reden. Und all diese Dinge. Und das ist ganz wichtig, um sozusagen nun auch das zu verstehen. Und das wird noch einmal zum Ausdruck gebracht, wenn wir jetzt den Moment, wo ist das, Mose? Vers 5 oder 6, 5, ja. Das wird noch einmal zum Ausdruck gebracht, das, was ich gesagt habe, in einer ganz einfachen Redewendung. Achtet darauf auch. Gott sagt, und nun, das ist so schön ausgedrückt, wenn ihr nun willig meine Stimme hört. Es heißt hier nicht gleich, wenn ihr meine Gebote haltet, sondern wenn ihr meine Stimme hört. Das ist Beziehung. Versteht ihr? Stimme ist personal. Gebot ist sachlich. Und Gott macht damit deutlich, es geht ihm nicht so sehr darin, dass sie verstehen, dieses und jenes Gebot, das müssen sie einhalten um jeden Preis, weil es sachlich richtig ist, sondern in dem Gebot, das das Volk hört, hören sie die Stimme. Und dieses Wort Stimme hat ja im Zusammenhang mit dem Alten Testament und den Bildern, die es da gibt, einen besonderen Klang. Es ist die Stimme des Hirten. Hier steht eine Hirtensprache im Hintergrund. Also die vielen Ausdrücke im Alten Testament sind ja immer auch von Bildern abhängig. Es ist hier die Stimme. So wie die Schafe, wenn sie die Stimme des guten Hirten hören. Und wenn es der gute Hirte sagt und nicht ein Mittling oder ein falscher Hirte, dann werden die Schafe gehorchen, dann werden sie, dann müssen sie, dann werden sie, weil es gut ist für sie. Das Beste, wenn mein guter Hirte redet, wenn ich seine Stimme höre, dann werde ich anders reagieren, als wenn ein böser Gesetzgeber über mich regiert. Und darum steht das auch hier so. Wenn ihr meine Stimme hört und von daher meinen Bund haltet, dann sollt ihr so und so sein. Ihr Lieben, das sind so feine Dinge, die entscheidend sind für unser Gottesbild, für unser Verhältnis zu Gott, auch für uns, nicht nur für Israel. Und Israel hat das durch Jahrhunderte hindurch verpasst, viele von ihnen, nicht alle natürlich, ja. Deswegen hat Gott sie nicht aufgegeben, ihr kennt das, ja. Nur da ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil auch Christen heute oft sagen, ja, das Alte Testament ist nur eine Gesetzesreligion. Da verlangt Gott Gesetze und wenn sie es nicht erfüllen, dann sind sie gleich abgeschrieben und dann sind sie nicht mehr sein Volk. Das ist ein Unsinn. Gott tut alles, um eine Liebesbeziehung zu seinem Volk hervorzurufen. Und dieses Gebot, du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, steht im Alten Testament. Ist gesagt zu Israel und Jesus greift es nur auf und zitiert es im Neuen Testament noch einmal. Das ist immer das, was Gott möchte im Bund, ein Liebesverhältnis. Und wenn der geringere Vertragspartner sozusagen die Liebe dieses mächtigen Vertragspartners spürt, dann wird er sagen, gerne werde ich deine Gebote erfüllen. Weil deine Gebote meinen es gut mit mir. Und nun, ihr Lieben, wird ausgesprochen in diesem Text hier drei verschiedene Dinge, die alles nun zum Ausdruck bringen, was sozusagen das die Verheißung ist, die nun dem Volke Israel gegeben wird oder die Stellung, in die es hineingebracht wird von Gott durch den Bund. Das Volk Israel, herausgehoben, gewinnt eine neue Stellung innerhalb der Völkerschaft. Und wie gesagt, diese Stellung bekommt es von Gott und hat es nicht sich selber genommen. Gott hat aus Israel etwas gemacht und ist immer noch dabei, etwas zu machen. Und diese Stellung nimmt sich Israel nicht und sagt, wir sind das auserwählte Volk. Das ist genau umgekehrt. Viele Israeliten und viele Juden haben das immer wieder abgelehnt, zu sagen, wir wollen gar nicht das auserwählte Volk sein, weil da hat uns so viel Negatives eingebracht. Aber hören wir einmal, was für eine Stellung Gott diesem Volke Israel aufgrund des Bundes zugedacht hat. Und hört das bitte immer mit, dass wir auch aufgepfropft sind auf diesen edlen Ölbaum Israels durch Jesus und jetzt auch mitgemeint sind. Nur noch sogar in einem höheren Level, ich komme dann gleich noch drauf. Aber lasst mich diese drei Begriffe, die hier verwendet werden, zunächst einmal kurz vor Augen führen. Die erste Verheißung, die Gott hier gibt, ist, dass er sagt, und ihr sollt mir aus allen Völkern mein Eigentum sein. Und dann sagt er, denn mir gehört die ganze Erde. Das ist jetzt kein Widerspruch. Was Gott sagt, ist, alle Nationen gehören mir. Aber eine Nation ganz besonders. So muss man es lesen. Alle Nationen können mir. Ich habe mit allen etwas vor. Aber einer Nation gebe ich einen Sonderstatus. Jetzt kann die ganze Welt aufschreien. Sagen, wieso? Das ist ungerecht. Das ist Bevorzugung. So ist es nie gemeint gewesen und es war auch nie eine Bevorzugung für Israel. Aber das hat Gott gemacht. Was heißt das nun? Ihr sollt mein Eigentum. Das heißt, ihr sollt mein persönliches Eigentum sein. Ganz persönlich. Mein Eigentum, die ihr nun sozusagen auf meine Seite gestellt seid. Und ihr seid herausgehoben aus den Nationen und ganz auf meine Seite gestellt. Ihr seid jetzt ganz nahe bei mir. Ist ein besonderes Nahverhältnis, das mit diesem Wort Eigentum angedeutet wird. Ein besonderes Nahverhältnis, das die anderen Völker so noch nicht hatten. Ich sage noch nicht. Aber das war eine Absicht. Warum? Er hat sich ein Volk herausgewählt. Er hat es ja selber erst geschaffen, nicht ausgesucht aus den vorhandenen Völkern, sondern selber geschaffen. Und hat dieses Volk herausgehoben, an sein Herz genommen. Warum? Um es als sein Werkzeug zu betrachten. Also nicht zu sagen, ihr seid mir lieber als alle anderen Nationen. Mit euch kann ich viel mehr anfangen. Ihr seid ja so gute Leute und wunderbar und herrlich und begabt. Euch erwähle ich. Nein, nein. Der Zweck dieses, ich ziehe euch an mein Herz, ich ziehe euch aus den Völkern sozusagen heraus, ich separiere euch von diesem anderen, um zu zeigen, um damit deutlich zu machen, dieses mein Volk ist nun ein Werkzeug in meiner Hand für die anderen Völker. Zum Segen für die anderen Völker. Gott wählt also ein Werkzeug, das ist Israel, und sagt, mit diesem Werkzeug in meiner Hand, das ist jetzt ein Werkzeug, das ist ein Volk, mit diesem Werkzeug werde ich jetzt an allen Nationen dieser Welt arbeiten. Ich werde es gebrauchen, um mich dieser ganzen Welt und allen anderen Nationen vorzustellen, wer ich bin. Ich werde diesen Nationen durch dieses Werkzeug zeigen, wie ich über die Nationen, wie ich über die Menschen, die ich geschaffen habe, denke. Ich werde ihnen zeigen, was ich für die Nationen zum Heil mache. Ihr Lieben, alles, was Gott zum Heil der Welt gemacht hat, hat er mit diesem Werkzeug gemacht. Alles ist in Israel geschehen. Kreuz, Auferstehung, alles. Pfingsten, alles in Israel. Jesus wurde Jude. Alles in Israel. Er wird wiederkommen nach Israel. Also Israel ist sein Werkzeug. Nicht, weil es besser wäre. Hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Sondern ihr seid mein Eigentum, mein persönliches Eigentum. So wie die Kronjuwelen unter einem großen Schatz herausgehoben. Und zu sagen, mit diesem Eigentum will ich zum Segen für die Welt arbeiten. Und so hat es Gott schon dem Abraham gesagt, wie er den ersten Bund geschlossen hat mit Israel. Da waren sie noch nicht ein Volk, da waren sie nur der Abraham und die Sarah. Dass er gesagt hat, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen. Ich habe dich erwählt mit deinem Werkzeug und dann deine Nachkommen, um dadurch alle Nationen zu segnen. Und die zweite Aussage, die hier ausgesprochen wird, ist die Aussage, dass Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Ihr Lieben, das Wort Königreich von Priestern kommt in dieser Zusammenstellung nur einmal vor, nämlich hier. Im ganzen Alten Testament findet man diese Kombination Königreich von Priestern nicht. Aber was hier gemeint ist, ist, Israel ist als ganzes Volk, jeder, zu einer Priesterschaft berufen, die dem König aller Könige dient. Also die Berufung, Priester zu sein, ist über das ganze Volk ausgesprochen. Ein ganzes Königreich. Und dieses Königreich von Priestern ist ein Ausdruck, der deutlich macht, dass sie Priester sind für den König, also ihren Bündnispartner, den König aller Könige. Und die Aufgabe von Priestern ist eine zweifache. Der Priester soll Gott dienen und den Menschen dienen. Israel hat die Aufgabe, Gott zu dienen, vor Gott zu stehen, in einem besonderen Nahverhältnis zu ihm zu sein, in ständiger Anbetung dieses Gottes zu sein, denkt an die Psalmen. Und aus dem heraus wird Gott sie gebrauchen als Priester für andere Völker. Und Sie sind diejenigen, die dazu berufen sind, den Menschen von Gott her zu dienen, den Nationen zu dienen, den Nationen das Wort Gottes weiterzutragen. Die Nationen zu dem Gott zu führen, dem sie gehören. Das ist die Berufung Israels. Wir gehören auch dazu jetzt, versteht ihr? Komm gleich nochmal drauf. Wir müssen das immer in diesem Hintergrund auch hören. Und das Dritte, ihr sollt mir eine heilige Nation sein. Nun, heilig heißt nicht besser. Heilig heißt nicht vollkommen. Heilig heißt ausgesondert. Heilig heißt ausgesondert. Das heißt, Gott hat diese Nation Israel genommen und hat sie auf seine Seite gestellt und damit ist sie gegenübergestellt zu den Nationen. Er hat sie auf seine Seite genommen und hat sie in ein Nahverhältnis gebracht und hat damit zum Ausdruck gebracht, ihr seid jetzt meine Vertreter, die mich repräsentieren vor den Völkern. Das ist die Bedeutung von heilig. Sie sind ausgesondert und sie sollen die Heiligkeit Gottes oder die Größe Gottes oder überhaupt die Herrschaft Gottes repräsentieren, widerspiegeln zu den Nationen. Wenn die Nationen auf Israel schauen, sollen sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Sollen sie die Heiligkeit Gottes sehen. In diesem Sinne ist das Wort heilig hier zu verstehen. Ausgesondert für einen Auftrag, nämlich Gott wiederzuspiegeln. Darf ich es einmal so einfach sagen. Und jetzt, um deutlich zu machen, es sind oft die kleinen Dinge, die da wichtig sind, um deutlich zu machen, dass Israel als ein heiliges Volk ist. Gott sagt ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, dass er damit nicht meint, ihr seid besser als andere Nationen. Es ist ganz lustig, verwendet Gott hier einen Begriff, in dem er sagt, ihr sollt mir eine heilige Nation sein, ein heiliges Volk sein. Und dieses Wort im Hebräischen heißt Goy. Und wer ein bisschen weiß, dieses Wort, im Normalfall wird Goy immer für die Heiden verwendet. Wenn im Alten Testament Unterscheidung gemacht wird zwischen Israel und zwischen den Heiden, dann werden die Heiden als Goy, als Goyim in der Mehrzahl bezeichnet. Und da steckt etwas Minderwertiges in diesem Wort drinnen, ja? Ein Goy, ja? Das sind die Heiden, die eben Gott nicht kennen. Und das sind sozusagen die Minderwertigen. Ja, wenn man, in diesem Wort Goy steht sogar, bitte jetzt nicht missverstehen, das Wort Gesindel drinnen, ja? Aber Gott verwendet dieses Wort jetzt für Israel, um zu sagen, ihr Lieben, ihr seid nicht heilig, weil ihr besser seid als die Goyim, die Heiden. Ihr seid genauso wie sie. Sondern ihr seid heilig, weil ich euch als völlig unvollkommene Menschen ausgesondert habe und ich will euch gebrauchen und ihr könnt euch überhaupt nichts einbilden darauf, denn ihr seid nicht besser als die Heiden. Versteht ihr? Das steckt alles in diesen Dingen drinnen. Nur damit das klar wird, das ist nicht eine Belohnung, diese Auserwählung, sondern sie sind genau von demselben Holz geschnitzt wie wir, Heiden, Israel, ja. Genauso Sünder, und das hat sich ja auch vielfach gezeigt. So, und jetzt zum Schluss möchte ich das noch einmal deutlich machen, dass diese Stellung, die Israel da bekommen hat, dass sie sozusagen Eigentum, persönliches Eigentum Gottes sind, ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk, das ist eine Stellung, eine Position, in die Gott sie hineingebracht hat. Er hat sie hineingebracht zum Segen für alle Nationen der Erde. Genau das gilt auch uns. Schlag einmal auf, 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Da greift das der Apostel Petrus auf, und damit möchte ich jetzt schließen. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. 1400 Jahre später, nachdem Mose das gesagt hat, hat der Apostel Petrus nach Kreuz und Auferstehung dieses Wort aufgegriffen und hat es fast wörtlich zitiert. Das ist ein Zitat aus 1. Mose 19, von dem Predigtext, das ich gerade. Und er sagt jetzt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, also Eigentum heißt das hier. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Nochmal auf Vers 9 zurück. Ihr Lieben, das ist so wunderbar, was hier so wie das hier ausgedrückt wird. Hier wird zunächst einmal in einer besonderen Betonung deutlich gemacht, wer ist jetzt der Adressat dieser Verheißung? Nicht mehr nur Israel. Petrus schreibt an die Gemeinden Kleinasiens, die eine Mischung waren aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Also mit einem Fachwort, der Leib Christi. Und der Leib Christi besteht aus an Jesus gläubigen Juden und an Jesus gläubigen Heiden. Ihr Lieben, wir haben hier ein Paradebeispiel davon, wie prophetische Verheißungen, die ausgesprochen worden sind im Alten Testament, oft mehrfach gedeutet werden müssen, mehrschichtig sind. Sie haben eine erste Erfüllung, sie haben eine zweite Erfüllung und meistens ist die zweite Erfüllung eine Dimension größer als die erste Erfüllung. Und wenn sich eine zweite Erfüllung ergibt, dann heißt das nicht, dass die erste Erfüllung dann ungültig geworden ist, die bleibt bestehen. Nun gibt es also seit dem Neuen Testament, und das hat mit Jesus zu tun, eine zweifache Auslegung dieses prophetischen Wortes. Es ist einerseits auf Israel als Ganzes gerichtet und das hat noch nicht geendet. Es ist aber noch in einer höheren Dimension nun ausgesprochen an die Schar derer, die Jünger Jesu geworden sind. Aus dem Judenvolk und aus den Nationen. Sie sind nun eingetreten in eine neue Dimension dieser Erfüllung. Wir als Leib Christi, ihr Lieben, aus gläubigen Juden und aus gläubigen Heiden, wir sind nur noch in einem anderen Sinn, in einer anderen Dimension, sind wir in diese Position und diese Stellung hineinberufen worden, als das Volk Israel damals. Das hat schon damals gegolten für Israel. Und jetzt, innerhalb Israels, heute, sehen wir am Volk diese beiden Versionen dieser Prophetie. Ein großer Teil lebt noch im ersten Level dieser Prophetie. Und die an Jesus gläubig geworden sind, die haben schon in eine neue Dimension sind eingetreten. Was liegt dazwischen? Das Erlösungswerk Jesu. Nun sind diejenigen, das ist die eigentliche letzte Erfüllung, die hier gemeint sind als Eigentum, die Gemeinden als Königreich von Priestern und heiliges Volk, das sind diejenigen, die durch Jesus erlöst sind. Das ist jetzt eine Bestellung für die erlöste Schar, zu der auch erlöste Juden gehören. Ja? Aber das nimmt dem anderen Rest des Volkes Israel seine Berufung immer noch, ein Königreich von Priestern zu sein, nicht weg, sondern es erhöht es, überhöht es durch das Erlösungswerk Jesu. Und alle, die nun an Jesus glauben von den Nationen, sind in diese Kategorie hineingepropft worden. Das ist der neue Bund, von dem die Bibel redet, den Gott mit Israel zuerst geschlossen hat. Und in den alle, die eingetreten sind aus Israel, die an Jesus gläubig geworden sind. Und sie repräsentieren nun das Eigentum Gottes und das Königreich von Priestern und dieses heilige Volk repräsentieren sie nun an einem neuen Level. Auf dem Hintergrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Das ist jetzt etwas ganz Besonderes. Und ihr Lieben, jetzt sind wir mit hineingenommen in dieses Eigentum Gottes. Und wir haben als Eigentum Gottes eine Verantwortung, eine Erwählung, die nun darin besteht, dass nun uns Gott als sein Werkzeug benutzt. Wozu? Um das Evangelium den Nationen zu bringen. Denn das ist das Eigentliche, worum es die ganze Zeit ging. Das Evangelium. Und das Evangelium hat mit Jesus zu tun. Nun sind wir ein Königreich von Priestern. Zusammen mit dem gläubigen Israel. Priester dieses guten Hirten. Wir hören die Stimme des guten Hirten. Jesus. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Wir sind sein Eigentum. Versteht ihr? Der Tod Jesu ist ein Erkaufen. Das heißt, ich habe euch für mich gekauft, zu meinem persönlichen Eigentum. Und jetzt seid ihr berufen, meine Priester zu sein. Und meine Priester zu sein heißt, wir mit dem gläubigen Israel sind berufen in einer ständigen Haltung der Anbetung, diesem herrlichen König zu dienen. Im Tempel, im Heiligtum. Das heißt, in der Königskammer, wo wir mit Gott allein sind und ihn anbeten. Und dass wir von daher den Menschen dienen. Das heißt, wir bringen die Menschen zu diesem König. Das ist die Aufgabe des Priesters. Wir treten ein für sie im Gebet. Das ist der hohe Priester, der ständig bittet vor Gott. Wir treten ein für sie. Wir bringen ihnen das Evangelium. Wir geben ihnen die gute Nachricht. Nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern was Gott in Jesus getan hat. Und wir demonstrieren das, was Gott getan hat, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch Gaben, Wunder und Zeichen. Das ist Priesterschaft. Und wir sind ein heiliges Volk. Ihr Lieben, auch das ist jetzt in eine neue Dimension eingetreten. Diese Heiligkeit, die uns hier zugesprochen wird, ist etwas anderes als die Heiligkeit, noch einmal etwas anderes wie die Heiligkeit, die Gott dem Volke Israel zugesprochen hat. Denn diejenigen, die zu Jesus gehören, in denen wohnt jetzt der Heilige Geist. Wir sind jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist schafft in uns einen neuen Menschen, den Israel so noch nicht kannte, weil Jesus noch nicht da war. Er schafft in uns diesen neuen Menschen, von dem Paulus ja spricht, der alte Mensch und der neue Mensch, kennt das, ja? Und dieser neue Mensch in uns, das, was Gott an Veränderungen durch seinen Heiligen Geist, durch das, was die Bibel Heiligung nennt, hervorruft, das ist eine andere Art von Widerspiegelung der Heiligkeit Gottes, als Israel das jemals konnte. Aber das bedeutet nicht, dass Israel diese Aufgabe nicht mehr hat. Es ist nur die erste Stufe. Viele sind noch nicht in die zweite Dimension eingetreten, aber es ist verheißen, eines Tages wird ganz Israel gerettet werden. Und dann wird ganz Israel in dieser selben Weise den König aller Könige widerspiegeln. Zusammen mit uns. Was für ein Vorrecht. Ihr Lieben, das ist Leib Christi. Aus Juden, die an Jesus glauben, und aus Heiden, die an Jesus glauben. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Stellung, das ist unsere Berufung. Das unterscheidet uns von den anderen Völkern, gibt uns aber auch einen unglaublichen Auftrag und eine Bestimmung für die Völker, für die Menschen, die nicht an Jesus glauben und diesen König nicht kennen. Also nicht eine Bevorzugung, sondern eine Beauftragung. Erwählung heißt immer Beauftragung und ist immer Gnade. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir durch dich in diese Stellung hineingerufen worden sind. Durch dich sind wir aufgepfropft in diesen edlen Ölbaum Israels, in diesen Bund, den du mit deinem Volk Israel geschlossen hast. Und jetzt sind wir nicht mehr ein Nichtvolk, sondern wir sind auch ein Volk. Wir sind dein Volk, so wie Israel dein Volk ist. Wir gehören dazu. Wir sind Mitbürger. Und wir danken dir, Herr, dass du uns gewürdigt hast durch das, was du am Kreuz von Golgatha für uns getan hast. Und Herr Jesus, wir möchten so gerne Menschen sein, als deine Jünger, die auf deine Stimme hören, wie auf die Stimme eines guten Hirten. Und mach uns klar, Herr, wenn wir dein Wort hören, und wenn wir dein Wort hören, auch in Form von Geboten und Anweisungen, dann meinst du es immer gut mit uns, weil du uns liebst. Dann willst du durch deine Gebote uns immer näher an dich führen. Immer näher an dich ziehen und uns gleichzeitig benutzen zum Segen für viele andere Menschen. Herr, wir wollen diese Berufung, die du auch auf uns gelegt hast, annehmen. Wir Wir möchten durch die Kraft des Heiligen Geistes mehr und mehr darin leben lernen. Und wir danken dir da, dass du uns dazu befähigst. Herr, es ist etwas unfassbar Kostbares, dass wir dein persönliches Eigentum sind, gekauft durch dein Blut, zu deinem Eigentum gemacht. Dass wir ein Königreich von Priestern sein dürfen, die dir dienen und die den Menschen dienen. Und dass wir ein heiliges Volk sind, das du berufen hast, dass wir ohne Kompromisse unterscheidbar sind von dieser Welt und dass wir dadurch dich, den heiligen, herrlichen Gott, widerspiegeln unter den Nationen. Amen.